Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller. In der heutigen Folge schauen wir einmal in die Praxis. Wie können Unternehmen eigentlich relativ effizient und kosteneinsparend Rezyklate für ihre Produkte einsetzen? Das ist eine Frage, die sich sicherlich viele stellen. Im Podcast, um sie zu beantworten, ist Dr. Roman Maletz. Er ist hauptberuflich promovierter Abfallwirtschaftler. Seit 2015 ist er am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden tätig. Dort ist er spezialisiert auf das Kunststoffrecycling. Beim Unternehmen Holy Poly ist er beratend tätig als Experte für die Kreislaufführung aus wissenschaftlicher Perspektive und Berater für politische Entwicklungen. Wer könnte also besser unsere Fragen beantworten als Dr. Roman Maletz? Deswegen freue ich mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Roman, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, hallo Marvin.
Ja, ich würde sagen, vielleicht beschreibst du einfach mal ein bisschen deine Arbeit oder auch euer Unternehmen oder kannst uns mal einen Einblick geben, wie eigentlich so der Alltag aussieht oder mit was für Kundenwünschen du dich vielleicht so rumschlägst.
Genau, wir sind jetzt schon seit 6 Jahren am Start, also seit 2020. Da wurde Holy Poly gegründet von einem Team sehr engagierter junger Menschen. Ich bin dann im Rahmen von meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die sich mit dem Kunststoffrecycling beschäftigt hat, dazu gestoßen und bin jetzt quasi dort beratend mit involviert. Und ja, wir wollen also Firmen auf dem Weg zu mehr Recyclingmaterialeinsatz für Kunststoffe begleiten. Und ja, wie aktuell unser Alltag aussieht, also wir haben natürlich von der Pike auf angefangen, das heißt also relativ naseweiß haben wir natürlich versucht, die Firmen zu überzeugen, Kunststoffmaterial einzusetzen, also quasi von Primärmaterial auf Recyclingmaterial umzustellen. Und da hat sich dann relativ schnell auch gezeigt, dass es dann doch relativ große Herausforderungen sind. Und aber wir haben jetzt ganz am Anfang schon direkt ganz gute Erfolge erzielt mit den Firmen. Das hat gut funktioniert. Und jetzt besteht also aktuell unsere Arbeiten, also nach 5 Jahren, wir sind quasi den Kinderschuhen entwachsen, unser Unternehmen abzuscalen, weil wir sind ja damals mit dem Wunsch angetreten, dass Kunststoffrecycling eine Selbstverständlichkeit wird. Ne? Da sind wir noch nicht ganz, wenn man sich das mal jetzt so anschaut in der Wirtschaft. Und da sind wir jetzt eben dabei, mit den kleineren und größeren Firmen die zu überzeugen, ihre Prozesse entsprechend mit Recyclingmaterial umzusetzen.
Vielleicht an der Stelle mal, weil die Frage habe ich gerade im Kopf, du bist ja auch schon ja lange mit dem Thema beschäftigt und vor allem auch forschend tätig. Wie bewertest du das? Also ich meine, du hast jetzt Einblick in das Unternehmen, du hast gesagt, du bist auch beratend tätig. Wächst das Bewusstsein für Kunststoffrecycling? Ist das etwas, wo die Unternehmen jetzt auch von selbst auf euch zukommen, ohne dazu, ich sag mal, von politischen Rahmenbedingungen angestoßen zu werden? Also ist das tatsächlich so etwas, was auch aus Eigenmotivation mittlerweile entsteht?
Ja, das ist eine gute und auch gar nicht so einfach zu beantwortende Frage.
Ich habe es befürchtet.
Also es ist tatsächlich so, dass die, also es gibt schon diesen Nachhaltigkeitsdrive, ja, also die Firmen, die haben alle große Nachhaltigkeitsabteilungen und denen ist das auch bewusst. Ne? Was ich in meiner Arbeit auch als Wissenschaftler im Institut, wo wir sind ja sehr anwendungsorientiert, mitbekommen habe, dass es auch über die letzten Jahre immer doch sehr, sehr preisgetrieben war. Also ne, es gab immer so Leuchtturmprojekte, Firmen haben Dinge probiert, aber das komplett umsetzen, das war nur teilweise. Meistens ist es schon so, zumindest früher so gewesen, das wurde dort in den Nachhaltigkeitsabteilungen der großen Firmen angesiedelt, das Thema. Aber das große Geschäft wurde dann doch mit dem Primärkunststoff gemacht. Ich denke, inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt. Also das Bewusstsein ist auch relativ weit in der Gesellschaft verbreitet dazu. Ne? Natürlich ist dann immer die Frage, wie es dann im Detail umzusetzen ist, ne? Wenn man dann also wirklich wenn es dann an die technischen Details geht. Und inzwischen muss man auch sagen, sind wir da ein bisschen weggekommen von, wir haben hier, wir machen das rein aus Umweltschutz oder Ressourcenschutzgründen, sondern es geht teilweise auch den Firmen darum, sich resilienter aufzustellen. Ne? Wir haben jetzt die verschiedenen Krisen, also was heißt, ist es ja eigentlich quasi der Dauerzustand, dass ja, immer irgendwelche geopolitischen Herausforderungen zu bewältigen sind, unschöne auch. Und vor diesem Hintergrund sehen auch viele Firmen inzwischen dort eine Möglichkeit, sich mit Sekundärmaterial unabhängiger eben von diesen ganzen geopolitischen Instabilitäten zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Und Dazu kommt natürlich auch die Regulation, ne? Der große Gesetzgeber, die Europäische Union, und nachfolgend dann also die nationalen Gesetzgeber, wie hier eben auch in Deutschland, die versuchen das natürlich zum einen durch Quotenvorgaben zu fördern, hatten wir ja auch schon hier im Podcast, und zum anderen aber auch durch die Bepreisung von bestimmten Umweltbelastungen, wie jetzt mal angefangen mit dem CO2-Preis. Und das ist für Firmen auch ein Thema. Das ist bei uns, wenn wir uns jetzt quasi mit den Firmen auf den Weg begeben, immer auch ein wichtiger Bestandteil der Überzeugung, weil sie wollen halt wissen, was es denen dann zukünftig langfristig bringt, wenn sie im Recyclingmaterial einsetzen, wie viel CO2 sie dabei einsparen.
Ich meine, das ist kein Geheimnis, du hast das gerade auch schon angesprochen. Entscheidungen von Unternehmen sind meistens preisgetrieben, würde ich behaupten. Wir haben ja in der Vergangenheit im Podcast jetzt auch schon öfters darüber gesprochen, dass gerade wenn man Rezyklate einsetzen will, man oft damit zu kämpfen hat, dass die eben nicht ausreichend verfügbar sind oder eben auch sehr teuer sind. Kannst du da ein bisschen vielleicht die Marktlage beschreiben? Also wie steht es denn aktuell um die Verfügbarkeit hochwertiger Rezyklate am Markt?
Ja, das ist auch insofern, wir als Holipoly, wir machen das ja sozusagen immer hochspezifisch für den jeweiligen Kunden. Ja, das heißt, die Kunden kommen auf uns zu. Also inzwischen ist das auch immer häufiger Fall, dass wir nicht mehr jetzt, auf die Firmen zugehen, sondern auch die Firmen auf uns zukommen. Und da was das mit sich mit uns auf den Weg begeben wollen. Und da ist dann eben hochspezifisch. Und da gucken wir dann genau, welches Material ist verfügbar. Und da ist es so, wenn es dann eben um einen konkreten Materialstrom geht, den können wir dann quasi schon anschauen. Das heißt also, im Detail können wir die Verfügbarkeiten schon absehen. Das ist nicht so das Problem. Was man aber sagen kann, ist, dass natürlich jetzt aktuell die Marktsituation für die Kunststoffe in der letzten Zeit schlecht gewesen ist, ne, für die Recyclingmaterialien. Das ist vielleicht jetzt auch hier in der Zuhörerschaft bekannt, dass natürlich die Preise einfach zu, die Primärmaterialpreise zu gering waren. Ne. Wir haben, es wurden große Kapazitäten aufgebaut, wenn man Richtung Osten schaut, und mit diesen für Primärmaterial und mit diesen Kapazitäten hat man natürlich dann die Märkte überflutet und den Preis gesenkt, sodass da auch die Recyclingbranche, also die Sekundärmaterial bereitstellt, sehr gelitten hat. Ne? Jetzt haben wir die Situation, dass der Erdölpreis steigt. Das heißt also, und mit dem Erdölpreis steigt dann auch die Preise für die Kunststoffe, zumindest für die Primärkunststoffe. Und da haben wir jetzt den Fall, dass es jetzt ganz aktuell sich ein bisschen besser darstellt für das Recyclingmaterial, weil tatsächlich so, dass die Einkäufer in den Firmen jetzt schauen, dass sie doch wieder Recyclingmaterial einsetzen können, weil das ja dann dem jetzt gerade günstiger ist. Also wir sind tatsächlich da immer noch ein bisschen abhängig von der Preisgestaltung des Primärrohstoffs.
Ja. Ja, das ist ja auch ein Riesenthema und das ist auch nicht neu, sondern das wird ja auch schon seit Jahren diskutiert und es gibt ja sogar politische Forderungen danach, dass eben Primärkunststoffe deutlich teurer sein müssen, beziehungsweise man gucken muss, dass man Rezyklate eben konkurrenzfähiger bekommt. Jetzt würde ich dich mal gerne fragen mit dem Einblick in die Praxis, was wären denn für dich so Möglichkeiten oder Hebel, wirtschaftliche Anreize für Unternehmen zu setzen, damit eben mehr Rezyklate eingesetzt werden können?
Genau. Als erstes, ich hatte schon gesagt, der eine schon existierende Hebel wäre die Bepreisung, ne, der CO2-Emissionen, die damit verbunden sind. Und wir wissen ja auch, das zeigen die Studien immer wieder, dass Recyclingmaterial insbesondere, um es jetzt mal genauer zu sagen, eben Post-Consumer-Material und dann weiterum auch genau gesagt, dass aktuell das mechanisch Recyclingmaterial eben wesentlich ökologisch vorteilhafter ist in Bezug auf Emissionen und hat noch ganz viele andere Vorteile. Also das ist, denke ich, auch allgemein bekannt. Dadurch, dass wir jetzt, dass sich das bei den Firmen noch nicht direkt niederschlägt, also ein Kunststoff, weil da ist also die Regulation noch nicht so weit, ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen hat da jetzt noch nicht so viele finanzielle Vorteile, aber das könnte man, in Zukunft wird das ja auch ausgeweitet auf andere Scope-Betrachtungen und dann könnte das für die Unternehmen auch Thema werden, ne? Ich bin auch so, wenn ich mir das jetzt über die Jahre anschaue, was sind Instrumente, wie kann man das befürworten? Das ist dann immer so ein sehr verstrickt mit den ganzen europäischen und nationalen Interessen und den verschiedensten Interessengruppen. Ich würde aber schon auch sagen, wenn wir jetzt da noch schneller und weiter vorankommen wollen im Bezug auf Recyclingmaterial, also kann ich mir schon vorstellen, dass es Sinn machen würde, das ins Recyclingmaterial entsprechend zu fördern. So hat man das ja auch in den 90er Jahren mit den erneuerbaren Energien gemacht und da haben wir auch große, große Erfolge gezielt, allein wegen dieser Förderung. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber es gibt da doch von verschiedenen Interessenverbänden, von Institutionen auch schon verschiedene Vorschläge für solche Sekundärrohstoffboni oder ähnliches.
Ihr arbeitet jetzt ja schon mit Unternehmen zusammen, die genau das machen, also Rezyklateinsatz für die eigenen Produkte und ihr begleitet auch Unternehmen vom Prototyp bis zur Serienfertigung. Und ich fand eigentlich den Prozess ganz interessant, hatte dazu einige Fragen und habe dann, was ich sehr schön für meine Arbeit und Vorbereitung für diesen Podcast fand, auf der Webseite von Holy Poly schon einige Fragen gefunden, die so ein bisschen den Weg zur nachhaltigen Serienfertigung darstellen. Und ich dachte, wenn da schon die Fragen stehen, könnten wir im Podcast hier vielleicht mal einige Antworten geben. Denn es gibt bestimmt Unternehmen, die dazuhören und die genau dieser Weg interessiert. Die erste Frage auf der Webseite ist, welches Rezyklat ist das Richtige? Und das finde ich schon eine sehr spannende Frage. Vielleicht hast du ja mal Beispiele für die Rezyklatauswahl beziehungsweise die zu Rezyklaten passenden Produkte. Also wie geht man dabei vor beim Finden vom richtigen Rezyklat?
Also wenn wir auf Firmen zugehen oder Firmen auf uns zukommen, dann haben sie ja meistens ein konkretes Produkt im Sinn, wo sie das Material umstellen wollen. Ne? Und das ist, das sind also oft auch die üblichen. Also wir reden mal hier von PP. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren oder von Anfang an eigentlich, aber das haben wir auch so weiter verfolgt, auf die eher langlebigen Güter, also technischen Produkte konzentriert. Also wir haben jetzt mal Verpackungen ausgenommen, weil das in Vorsicht ein anderer Markt ist und auch ein bisschen anders funktioniert. Und da kommen dann also die Firmen mit ihrem konkreten Produkt auf uns zu und wir schauen dann erstmal, gibt es dafür ein Sekundärmaterial? Ist das irgendwie verfügbar? Und dann schauen wir, ist das in ausreichender Mengen verfügbar und was sind die Qualitäten? Ne? Das ist, also da haben wir auch schon eine gute Expertise aufgebaut, das relativ schnell und fundiert zu scopen. Ne? Also da haben wir auch ein sehr weitreichendes Netzwerk und also entsprechende Erfahrung. Und im zweiten Fall schauen wir dann also auch, was ist die Qualität. Ne? Das heißt, also wir fangen dann meistens an auch mit, wir beziehen dann die Rezyklate und fangen dann also auch an zu bemustern und dann können wir das in die entsprechenden Tests zur Firma geben. Und die haben dann meistens auch eine sehr natürlich gut entwickelte Produktentwicklungsabteilung, die testen das dann und das dann natürlich die ganzen anderen ganz klassischen produkttechnischen Anforderungen, Farbe, Funktionalität und die verschiedenen Festigkeitsparameter und so weiter.
Ja, okay. Da wollte ich mich gerade nachfragen, ob es dann auch noch, also bei der Auswahl konkret die Materialeigenschaften auch eine Rolle spielen, dass ihr da schon guckt, ob sich das Material eben dann für dieses Produkt, also inwiefern sich das eignet, ne? Wenn ich da an Langlebigkeit zum Beispiel denke, Haltbarkeit und so Sachen, ne, die müssen ja auch erfüllt sein.
Genau, das ist tatsächlich eigentlich das Gute, dass wir jetzt nicht so irgendwie so nur allgemein herangehen. Wir wollen jetzt irgendwie Material ersetzen, sondern wir haben immer einen konkreten Anwendungsfall für das Produkt und suchen da sozusagen einen konkreten Fall heraus. Und das sind jetzt eben oft auch klassische Kunststoffe. Wir haben jetzt zum Beispiel Hausgerätehersteller, die setzen zum Beispiel ABS-Kunststoff ein. Und dann schauen wir sozusagen, ist das ABS verfügbar und machen dann entsprechende Tests und versuchen denen das Material zur Verfügung zu stellen, gemeinsam mit unseren Partnern. Oder was wir natürlich auch machen, ist, wir schauen dann, gibt es Möglichkeiten, dass der Hersteller sein eigenes Material möglicherweise aus dem Abfallstrom beziehen kann oder über ein eigenes Rücknahmesystem. Also all das haben wir schon gemacht und also da gibt es verschiedene Wege, wie der Kunde dann sein Recyclingmaterial bekommen kann, aber es ist immer eben wirklich konkret spezifisch auf das einzelne Produkt bezogen. Also wir fangen nicht allgemein an, wir geben euch hier 5000 Tonnen Material, sondern wir schauen uns das Produkt an und gucken, um welche Mengen handelt es sich bei dem Produkt, wie viel können wir davon ersetzen.
Mhm. Welche Stückzahlen sind denn erforderlich und auch realistisch umzusetzen? Ist das auch je Produkt unterschiedlich oder gibt es da Kriterien für eine Bewertung, dass man sagt, nee, wir können grundsätzlich erst ab so und so viel abgenommenen Tonnen loslegen oder wie sieht da der Prozess aus?
Ja, also das kommt doch ein bisschen drauf an. Unser Wunsch ist natürlich eine möglichst umfassende Umstellung. Ne? Das heißt, wir wissen ja auch, dass nur mit einer großen, umfassenden Umstellung wir auch sozusagen einen relevanten Impact, also eine relevante CO2-Einsparung erreichen können. Und unser Geschäftsführer Friedolin Flüger hat ja auch mal dann bekannt gemacht, dass sein Ziel ist, und das ist so ein bisschen auch unser Wunsch, an dem wir intensiv verfolgen wollen, also in den nächsten 5 bis 10 Jahren 500.000 Tonnen Kunststoffe zu recyceln. Das ist eine große relevante Menge, und da sind dann auch schon viele, viele CO2-Emissionen eingespart damit. Ne? In Größenordnungen, die dann also auch schon gesellschaftlich relevant sind. Wenn man jetzt mal konkret auf unsere Projekte anschaut, das ist doch unterschiedlich. Also wir haben dann, wenn wir jetzt zum Beispiel kleineren Prototypen erstellen wollen, kleinere Serien, dann sind das wenige 100 Kilogramm bis Tonnen. Aber wir haben jetzt auch schon Projekte, wo es also um mehrere Hunderte oder Tausende Tonnen geht, je nach Hersteller. Das ist auch immer sozusagen abhängig von der Produktgröße. Wir haben zum Beispiel bei Lamy, da haben wir im Farbmalkasten umgestellt auf Recyclingmaterial, war auch ein sehr langer und Prozess. Das ist auch interessant zu beobachten, wie man da so ein relativ die Produktentwicklungsabteilung dort überzeugen muss, dass also auch Recyclingmaterial entsprechend qualifiziert und hochwertig eingesetzt werden kann. Bei einem Hausgerätehersteller, da reden wir dann also schon von vielen Hunderten oder Tausenden Tonnen. Das kommt immer drauf an und wie die Wünsche des Unternehmens sind, ob sie quasi das so testweise, prototypenweise machen wollen oder ob sie das komplett aufrollen. Ich denke, da geht es auch darum, das Vertrauen zu schaffen, dass wir das schaffen, dass wir also auch gemeinsam mit unseren Partnern eben verlässlich langfristig diese Materialien dann bereitstellen können.
Welche Fertigungsverfahren erlauben denn die wirtschaftlichste Produktion? Kann man das an der Stelle überhaupt pauschalisieren? Guckt ihr da auch individuell oder?
Also da kann ich wieder in dieselbe Richtung gehen, meine Antwort. Das ist tatsächlich immer vom Produkt abhängig. Ne? Das heißt, wir gucken uns mit dem Hersteller genau das Produkt an und da ist dann das Herstellungsverfahren also auch festgelegt. Ne? Also zum Beispiel eine ABS-Blende, die wird eben gespritzt, gossen und das ist dann also auch das Verwertungsverfahren der Wahl. Ich denke mal, wenn man jetzt sich anschaut, was sind die verschiedenen Aufbereitungsschritte, ne, oder die Fertigungsverfahren am Ende, die Analysen, die wissenschaftlichen Bilanzierungen zur Umweltbelastung zeigen ja auch, dass es in den meisten Fällen, also bei den überwiegend meisten Kunststoffen, die Bereitstellung des Primärmaterials die größte ökologische Belastung herbeiführt. Das heißt also, die Aufbereitungsprozesse, ne, die Fertigung machen dann zwar auch noch einen Aufwand aus, aber wenn wir die Primärmaterialbereitstellung quasi vermeiden können durch den Einsatz von Recyclingmaterial, dann ist es nicht mehr so von Bedeutung, welches Fertigungsverfahren dann gewählt wird. Ne? Das ist dann auch, das ist auch so, dass diese Fertigungsverfahren, die wurden jetzt auch von den Firmen selber Jahrzehnte oder ja fast Jahrhunderte lang optimiert. Ne? Das wissen also die Firmen selber oder und die beteiligten Lieferanten, was dort effizient funktioniert.
Jetzt sagen wir mal, ein Unternehmen hat sich zu dem Schritt entschlossen und möchte gerne Material austauschen, Rezyklate verwenden, kommt auf euch zu. Kannst du da ein bisschen erzählen, also in diesem Prozess, welche Stolpersteine gibt es da eigentlich? Oder hast du vielleicht, wenn wir es mal umdrehen, ein paar Best-Practice-Beispiele, wie man diesen Prozess am effizientesten gestalten kann?
Wir schauen dann erstmal die konkrete Fragestellung an. Ne? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können überlegen, ob das Unternehmen eine eigene Rücknahme machen will. Das haben wir auch schon gemacht. Zum Beispiel, wir haben einen großen Hersteller von Babyprodukten, Firma Nook, gehabt und die wollten schauen, ist es möglich, das haben wir dann auch gemeinsam mit denen entwickelt, das Material über ein Rücknahmesystem oder über ein eigenes Rücknahmesystem zu beziehen. Wir haben dann also ein Rücknahmesystem über verschiedene Kindertagesstätten aufgebaut. Da haben sich auch verschiedene Drogerieketten große beteiligt. Das heißt, da konnten dann Leute ausgeliehene Babyflaschen, Schnuller und so weiter zu einwerfen und wir haben das dann bekommen und haben das dann zu Sandspielformen verarbeiten lassen und das haben die Firmen, das haben dann die Akteure, also die Kindertagesstätten bekommen. Ne? Das war also erstmal schön anschaulich. Ne? Damit hat man jetzt auch noch nicht die großen Mengen gehabt, aber es war auf jeden Fall schon gut zu sehen, dass es funktionieren kann. Ne?
Ja.
Das ist so ein So ein kleiner Punkt. Und wir haben dann weiterhin einen Stolperschein, kann man vielleicht sagen. Das ist jetzt auch viel Neuland, wenn man da in die Behörden geht. Ne? Wir mussten also schauen, wir haben hier eine Eigenrücknahme. Das ist ja gemäß Kreislaufwirtschaft jetzt auch Gesetz auch möglich. Die mussten wir anzeigen. Da war die Frage, ja, wo zeigen wir das dann an? Weil wir haben eine deutschlandweite Rücknahme. Und genau, das heißt, wir mussten dann also mit den Behörden am Standort des Unternehmens in Kontakt treten und die haben uns dann also auch diese Eigenrücknahme bewilligt. Interessant war natürlich dort auch, dass die Behörden mit diesen neuartigen Lösungen, die das Kreislaufwirtschaftsgesetz ja eigentlich auch bietet, noch nicht so viel Kontakt oder Erfahrung haben und selber auch nicht wussten, was sie da jetzt machen sollen, wie sie das entscheiden sollen. Ja, da hat es dann also schon geholfen, dass man quasi gemeinsam das überlegt hat, ob das jetzt rechtlich ist. Wir haben da auch entsprechend das immer juristisch prüfen lassen von unseren Beteiligten. Kollegen, die sich im Compliance da auskennen und so haben wir dann auch teilweise eben schon viel Neuland betreten und mussten auch bei den Behörden da Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, kannst du ein bisschen auch dazu vielleicht noch sagen, also in diesem Prozess, welche Kostentreiber gibt es eigentlich an der Stelle, beziehungsweise haben Unternehmen, die auf euch zukommen, auch noch Einsparpotenziale, wenn die recycelte Kunststoffe in ihren Produkten umsetzen wollen?
Das haben wir anfangs schon versucht zu erläutern. Ne? Es hängt immer ein bisschen auch ab von der Wettbewerbssituation im Vergleich zum Primärmaterial. Jetzt ganz aktuell haben wir natürlich einen sehr hohen Primärmaterialpreis und dadurch auch sozusagen einen Wettbewerbsvorteil von Recyclingmaterial. Ne? Wie gesagt, das ist immer auf den spezifischen Fall zu betrachten. Und deswegen sind wir auch dafür, das wird auch zukünftig verstärkt werden, dass die Firmen also durch die Umwelt, entsprechende Umweltregelungen, zunehmende CO2-Bepreisung und so weiter dann auch Kostenvorteile durch den Einsatz von Recyclingmaterial haben können. Hinzu kommen weitere Regelungen, wie aktuell wird ja jetzt auch die Altfahrzeugrichtlinie auf den Weg gebracht, wo also Mindestrezyklat-Einsatzquoten also ab 2042, das ist quasi in 15 Jahren bereits, für bei den Fahrzeugen gefordert werden. Und das erfordert natürlich dann auch einen großen Bedarf an Rezyklaten, ne, wo dann geschaut wird, können wir den überhaupt liefern? Und das ist, also kann der Markt für Recyclingmaterial das überhaupt bereitstellen. Und wenn das dann passiert, da haben wir dann also auch entsprechende Vorgaben, dass die dafür sorgen, dass Material abgenommen werden muss, also dass Firmen, die das haben können und die sich sozusagen jetzt relativ zeitig schon mit dem Thema beschäftigen, wo können sie ihre Ströme herbeziehen, das können sie sich verbindlich sichern, dann einen Vorteil haben, ne, im Vergleich zu anderen, weil wenn dann natürlich, wenn die Nachfrage steigt und davon gehen wir aus, da tut also die Gesetzgebung zumindest langfristig alles dafür, dann wird auch der Preis für das Material steigen und je eher man sich da sozusagen bemüht oder mit diesem Thema beschäftigt, desto größere Kostenvorteile kann man dann als zukünftig auch haben.
Siehst du da auch vielleicht die Design for Recycling Richtlinie, dass das so ein bisschen darauf einzielt, dass man, also dass das eben auch die Marktlage verbessern wird, beziehungsweise man eben auch, ja, wenn ich an die Materialqualität denke, die ist ja oftmals auch sehr, sehr unterschiedlich, so dass man die konstant bekommt. Also sind das so Dinge, die auch darauf einzahlen? Siehst du das positiv, den Start, oder glaubst du, da ist noch ein bisschen nachzubessern?
Unsere Erfahrung ist, oder was ich sozusagen berichten kann, ist schon, die Beschäftigung mit dem Thema Recyclingmaterial in den Firmen, in den Entwicklungsabteilungen, in den Produktsicherungsqualifizierung, also Qualitätssicherungsabteilungen und, die führt schon zu einer gewissen Sensibilität für das Thema und wird also auch Wissen aufgebaut. Ne? Zum Beispiel kann ich auch sagen, Bosch, für die ist das auch ein großes Thema, die sind ein sehr großer Produzent, die setzen sehr, sehr viel Kunststoffmaterial ein und die wollen eben schon auch die Kompetenz aufbauen. Ne? Wie funktioniert das damit? Und deswegen kann das auf jeden Fall schon ein Thema sein. Und je mehr sich die Firmen damit beschäftigen, desto stärker sehen sie auch, wie wichtig ist es, im Produktentwicklungsprozess, ne, auf die entsprechenden Möglichkeiten zu achten. Also zum Beispiel, ich fange jetzt einfach mal an zur Demontierbarkeit von Produkten. Ne? Also wir haben jetzt für das Projekt mit Bosch haben wir zum Beispiel Tausende von alte Werkzeugen auseinandergenommen und das hat dann auch, haben wir dann auch mit Bosch ausgewertet und die haben dann auch gesehen, okay, wie könnte man diesen Demontageprozess dann vereinfachen, der eben schon beim bei der Produktentwicklung, also bei der, wie man dann die Gehäuseschalen entfügt, anfängt. Ne? Und je mehr Firmen sich also damit beschäftigen, Recyclingmaterial einzusetzen, das wirkt dann auch also auf das Design für Recycling. Wir sind natürlich ganz klarer Fürsprecher dafür, Produkte so zu gestalten, dass wir das Material möglichst gut separieren können, weil das ist auch die große Erkenntnis und auch, ich denke, allgemein bekannt in dem Umfeld, dass je besser ein Material separiert werden kann, getrennt, aufbereitet werden kann, ne? Desto höher ist die Qualität und desto einfacher kann es quasi wieder in den eigenen Produktkreislauf oder eben im Markt zur Verfügung gestellt werden.
Mich würde jetzt noch interessieren, also wenn wir jetzt mal rein von der Produktentwicklung oder Produktumsetzung weggehen, wie sieht denn bei euch die Zusammenarbeit mit der Industrie aus? Also wenn du hattest jetzt mal Verpackungen schon mal angesprochen, dass die nicht so interessant sind, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem, ja, weiß nicht, Projekte laufen mit zum Beispiel Verpackungsherstellern oder auch den Herstellern von Markenartikeln, um geschlossene Kreisläufe zu etablieren. Habt ihr da Projekte? Seid ihr da auch an Sachen dran? Kannst du da was zu berichten?
Das ist ja quasi unser Kerngeschäft sozusagen, die tägliche Auseinandersetzung mit unseren Kunden, mit Industriekunden, mit den kunststoffeinsetzenden Markenherstellern und zum Thema Verpackung. Also wir gucken dann ja, wie hatte ich ja gesagt, wir schauen auch, welche Recyclingmaterialströme sind verfügbar. Und da schauen wir natürlich auch, welches Recyclingmaterial ist aus dem Verpackungsbereich verfügbar. Ne? Also die Polyolefinströme, die sich möglicherweise für ein Produkt eines Kunden einsetzen lassen, da die schauen wir schon und zeigen schon auch auf, ob das dort ein Weg ist, ein Materialstrom ist, den er dort langfristig und entsprechend qualifiziert beziehen kann. Also nur ist es so, dass der Verpackungsmarkt und die Verpackungsbranche selber auch schon sehr agil ist in dem Bereich, was ne, also auch durch die entsprechenden Regulationen. Wir haben dort die External Producer Responsibility und die großen Handelsketten sind da auch schon sehr aktiv mit teilweise eigenen Entsorgungs- und Rücknahmesystemen und Recyclinglösungen oder Thema PET, ne, als relativ gut funktionierender Product-to-Product Kreislauf. Das ist also eben schon gemacht. Deswegen wollten wir uns auf die Firmen beziehen, die sozusagen technische Produkte, hochwertige Produkte, Markenprodukte herstellen, Nichtverpackungsprodukte, wo der Recyclingmaterialansatz auch noch sehr viel kleiner ist als im Verpackungsbereich. Und darüber hinaus, über die eben den intensiven Zusammenarbeitsprozess mit der Industrie, sind wir auch viel auch in verschiedenen Gremien, Ausschüssen unterwegs. Wir haben jetzt gerade auch die uns an der neuen VDI-Richtlinie, Bewertung von Kunststoffen in der Kreislaufwirtschaft, die soll jetzt auch dieses Jahr noch veröffentlicht werden, beteiligt. Und da haben wir auch viel Austausch mit Behörden durch unsere praktische Arbeit natürlich. Ne? Auch da schaffen wir quasi Bewusstsein für das Thema und auch mit den ganzen entsprechenden Akteuren. Ne? Also man kennt sich ja dann inzwischen auch und versucht da eben die Dinge zu verbessern.
Okay. Da bin ich schon bei meiner letzten Frage und dem Abschluss des Podcasts angekommen. Und das ist natürlich eine Frage, die jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen will. Kannst du, ich weiß nicht, ob du dazu schon sprachfähig bist, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu den langfristigen Visionen von Holy Poly sagen. Vielleicht auch, wenn wir mal auf die Kunststoffkreislaufwirtschaft gucken. Und vielleicht siehst du da ja auch noch Potenzial, Dinge schnell zu verändern.
Also, das Gute ist, wir sind jetzt quasi aus der Startup-Phase heraus. Ne? Wir befinden uns im Scale-Up, so bezeichnen wir das. Wir haben da jetzt auch schon entsprechend den Gründungspreis im Bereich Scale-Up eben erhalten. Und unser Ziel ist gerade ganz klar jetzt eben wirklich ein bisschen mehr Impact erzielen. Wir haben mehrfach jetzt mit den Kunden zeigen können, dass es funktioniert, dass wir Kreisläufe aufbauen können für hochwertige Anwendungen. Ja, wir haben das komplette Prozedere durchgespielt mit auch entsprechende Qualitätsmanagement und wir müssen ja eben genau die produktrechtlichen Anforderungen erfüllen wie ein Primärmaterial. Also das können wir. Das haben wir jetzt auch gemeinsam mit den Firmen gezeigt. Jetzt geht es darum, das noch ein bisschen größer auszurollen. Ne? Ich denke, mit jedem Projekt, was wir machen, wird auch gezeigt. Ja? Und sehen also auch die anderen Kunden, die Interessenten, dass das funktioniert. Und wir sind zuversichtlich, dass jetzt auch aufgrund der Regulation, die aufkommen, ne, also steigende CO2-Preise, das also auch immer mehr brauchen, ja. Und da sind wir also sehr zuversichtlich und denken, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Und jetzt gucken wir sozusagen mit den großen Firmen. Es ist tatsächlich auch so, dass wir brauchen ein Commitment von den Firmen, die sich auf diesen Weg zu begeben. Ne? Es war für die Firmen bisher immer noch zu einfach, es nicht zu machen. Inzwischen sind wir aber angekommen, dass Firmen schon sagen, ich will jetzt in verlässlichen Materialstrom. Inzwischen, wir wissen, dass es funktioniert. Wir können über mehrere Jahre in verlässlichen Materialstrom sicherstellen, in Recycling-Materialstrom, und sind dann also unabhängig von irgendwelchen Marktschwankungen durch geopolitische Verwerfungen, ne, in der Welt. Und das ist auf jeden Fall auch ein großes Argument, was dann auch in den strategischen oder Geschäftsführungsabteilungen von den großen Markenherstellern ankommt.
Super. Ja, das bleibt ein Prozess zu beobachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg dabei. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich mehr zu dem Thema interessieren, vielleicht auch mehr noch zum Unternehmen wissen möchten, lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Da sind Links hinterlegt natürlich zu Roman Maletz, wo man sich noch ein bisschen über seinen Background informieren kann oder Kontakt aufnehmen kann, als auch zum Unternehmen Holy Poly. Webseite und so weiter ist dort mit Link hinterlegt. Also gerne einmal reinschauen, draufklicken. Und wenn man gerade dabei ist, den Podcast sehr gerne auch liken und bewerten. Ja, für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und alles Gute bis zur nächsten Folge. Danke, Roman.
Danke, ja.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.